Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Wir haben heute uns mal überlegt, was waren denn eigentlich so die schlimmsten Pandemien aller Zeiten? Gegenwärtig kursiert ja die Pandemie der Corona, aber wir möchten uns jetzt mal darüber unterhalten, was war denn früher so da auf der Welt schon gewesen? Wie schlimm waren denn dazumals diese ganzen Sachen? Und ich möchte das in einem offenen Talk gerne führen mit zwei unglaublich versierten und weisen Ärzten, die heute da zusammengekommen sind. Das ist einerseits die Frau Dr. Petra Wichel, Leiterin der Swiss Mountain Clinic. Herzlich willkommen. Gerne. Und der große Dr. Andres Bircher-Benner. Ganz herzlich willkommen. Lieber Andres, dein Großvater war ja schon richtig engagiert in einer großen Pandemie und hat da Geschichte geschrieben bei der spanischen Grippe. Das ist unvergesslich und auch gut dokumentiert in dem Medizinisch-Historischen Museum in Zürich. Ja. Dort ist das alles auch niedergeschrieben, wie erfolgreich er war bei der Bekämpfung von dieser Pandemie. Aber ich möchte dich mal fragen, oder euch beide, was meint ihr, war die schlimmste Pandemie, wenn wir die in Zahlen ausdrucken, in Form von verstorbenen Menschen, die darunter gelitten haben? Was meint ihr, was kommt als Nummer eins?
Also die früheste registrierte, bekannte Pestpandemie ist 3500 vor Christus. Und man weiß nicht genau, wie viele Menschen da gestorben sind.
Ah, das steht in Wikipedia jetzt nicht drin. Da bist du vor Wikipedia. Das wusste ich gar nicht.
Ja.
Nee, aber gehen wir ein bisschen später rein. Also ich fange mal an, die größte Katastrophe, die es je gegeben hat, wird mit der spanischen Grippe bezeichnet.
Ja.
Und zwar rechnet man da mit 50 Millionen Menschen, die darunter leider auch verstorben sind.
Ja.
Das war wahrscheinlich jetzt für die meisten Menschen klar. Aber was meint ihr, was kommt als Nummer zwei?
Also es gab schon 470 vor Christus in Athen, gab es die attische Seuche. Mhm. Und das ist ein Drittel der Bevölkerung verschwunden in Athen.
Ja, dieses eine Drittel ist auch in der Pest gewesen. Ja. Zwischen 1346 und 1353. Ja. Aber das ist nicht die Nummer zwei, die Pest. Mhm. Es gibt noch etwas, was mir viel mehr Kopfzerbrechen macht und Sorgen. Man rechnet mit 30 bis 40 Millionen Tote jedes Jahr. Und nicht früher, sondern jedes Jahr an Hunger.
Ja.
Ja. Und 10% davon sind Kinder.
Massiv.
Unter 5 Jahre.
Ja.
Jetzt frage ich mich einfach, mein Gott, 30 bis 40 Millionen Menschen verhungern jedes Jahr?
Ja.
Und was tun wir dagegen? Wo ist da die Intervention zu dieser Pandemie?
Das ist eines der großen Versagen der Medizin, dass da nichts geschieht. Nicht wahr? Alle 10 Sekunden stirbt ein Kind an Hunger. Und das dürfte einfach nicht sein. Das ist das Gegenteil oder die Rückseite dessen, dass eben alle Krankheiten, welche unsere Arztpraxen und Kliniken füllen, jedes Jahr massiv zunehmen. Herzinfarkte haben in 3 Jahren um 18% zugenommen. Die Medizin hat versagt in dieser Beziehung.
Aber es tut schon weh, wenn ich solche Zahlen nenne und sehe, wie machtvoll wir eigentlich auf Situationen reagieren können. Das haben wir jetzt bewiesen. Und wie untätig wir eigentlich alle sind. Und ich kann das fast nicht so stehen lassen eigentlich. Mir nimmt's da wirklich die Luft. Und zwar nicht einmalig, jedes Jahr sind das so viele.
Ja. Wenn man liest, was eben Jean Ziegler beschrieben hat, der UNO-Beobachter des Welthungers war für die UNO, dann hat er sehr schön analysiert die Ursachen dieses Hungers. Und das ist zum Beispiel der Verkauf von überschüssigen Produkten von Europa und Amerika in Afrika, welche den Markt der einheimischen Bauern so kaputt macht, dass diese nichts mehr verkaufen können und verhungern. Mhm. Sind solche Phänomene mit im Spiel.
Also die Pest ist dann wirklich an letzter Stelle mit 25 Millionen, wird da geschrieben, aber also schon weiter runter unterhalb der jährlichen Todesfälle, die wir sehen dürfen im Bereich des Hungers. Gehen wir zum nächsten Punkt. Was meint ihr, was kommt als nächstes? Ja, ich weiß, es ist Kaffeesatzlesen, aber es ist eine schreckende Tatsache.
Es kommt bald der Krebs.
Nein, es ist Herz- und Schlaganfall mit 15 Millionen Menschen, die jedes Jahr, also nicht einmalig, es ist eigentlich eine Pandemie, die wir jedes Jahr haben.
Ja.
Dass weltweit 15 Millionen Menschen sterben an dieser Geschichte. Und ich meine, da frage ich euch als Experten, muss das sein, dass diese 15 Millionen an Herz- und Schlaganfall sterben?
Das ist doch die Antwort auf das Leben, was wir Menschen führen. Es ist die Antwort auf die Behandlung, die wir mit Menschen im Rahmen dieser Erkrankungen tun. Und ich glaube, es ist auch ein Zeugnis dessen, wie die zivilisierte Menschheit auch lebt. Ich meine, man muss mal hier eruieren, wo sind diese Zivilisationserkrankungen? Sie sind ja manifestiert in Menschen, die schon bei weitem nicht mehr das Pendant dessen haben, des Bescheidenen, des Hungers. Das ist alles eine Gesellschaft, die natürlich ein für den Organismus zu viel, zu verkehrt, zu viel Stress, das kennen wir und wissen wir alles, aber das ist so eine, glaube ich, sehr ernste und eine eher Tendenz immer noch steigende Entwicklung, als dass wir meinen, dass wir heute im Rahmen unserer hochtechnisierten Untersuchung glauben, dass wir diesem Problem beikommen. Überhaupt nicht.
Aber man könnte es verhindern mit Aufklärung.
Es ist ja gar keine Frage zu verhindern. Es muss auch niemanden Diabetes bekommen. Das ist ja als Haus gemacht. Also bitte. Aber diese Fragen stellen wir uns doch gar nicht. Wir sind doch auch heute in einer wirklich ansteigenden Tendenz von Autoimmunerkrankungen. Eine unglaubliche Tendenz für Tumorerkrankungen. Und das ändert ja gar nichts daran, dass wir uns vielleicht am Punkt X der Tumordiagnose spätestens jetzt fragen, was ist passiert in 10 Jahren? Das geschieht doch gar nicht. Es wird doch nur über eins diskutiert, was ist zu tun gegen etwas sehr Böses, sehr groß Gefährliches. Und deshalb stehen wir doch auf der Stelle. Es ist ja nichts Großes geschehen. Und da gibt's noch ganz andere Pandemien. Also ich finde, diese stille Entwicklung von auch autistischen Kindern, ja, wir haben das von Dietrich gehört, das ist jetzt schon fast jedes, also meine Zahlen waren immer noch 100 bis 120 hier in Europa, England, Amerika. Er spricht von 1 zu 17, er spricht von fast jedem zweiten Jungen in 20 Jahren. Also das sind wohl wahr wirklich ernstzunehmende Themen.
Aber ich höre eigentlich da nichts.
Das ist ja
da wird nicht darüber geschrieben, nichts geredet, gar nichts.
Das ist ja das große Dilemma dieser Zeit. Wir konzentrieren uns alle auf etwas, wo wir sagen, es ist ja wirklich etwas peinlich, dass wir glauben, wir sind irgendeinem Prozess willenlos ausgeliefert. Es gibt unglaublich viel Gutes jetzt zu tun, gäbe zu tun. Aber die wirklichen Themen dieser Zeit, die gehen wir nicht an.
Es gibt eben einen Rückstand der Erkenntnis des medizinischen Paradigmas gegenüber der Forschung von mindestens 50 Jahren. Und wir haben noch immer die Cholesterin-Geschichte, welche, weil das assoziiert ist mit Cholesterinerhöhung, das sei die Ursache und das ist gar nicht der Fall. Man hat so schöne Forschung darüber, wie eben die ständigen erhöhten Zuckerspiegel nach den Mahlzeiten eben das Endothel, die innenschichtige Gefäße, jeden Tag verzuckern, chemisch verzuckern und schädigen. Und auch die hohen Salzspiegel machen, die versalzen dieses Endothel. Und das Endothel, die Innenschicht der Gefäße, reguliert die ganze Funktion, den Aufbau der Gefäße. Wie viel Kollagenfasern, wie viel Muskulatur. Und dadurch verhärten sich die Gefäße immer mehr. Und so entsteht die Hypertonie. Und das Cholesterin, es stimmt schon, dass Cholesterin dann, wenn der Bluthochdruck kommt, an Stellen von eben schneller Strömung als Fatty Streaks eingelagert wird. Aber diese Fatty Streaks entstehen nur wegen des oxidativen Stresses, weil eben das Cholesterin, das LDL-Cholesterin-Molekül, ist umgeben von mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Und durch den oxidativen Stress, durch die Fehlernährung, die verbreitete, wird dieses oxidiert. Und das oxidierte Cholesterin, das lagert sich als Fatty Streaks ein. Und die Fresszellen, die Makrophagen, können das nicht auffressen. Und so kommt schon das Cholesterin hinein.
Das heißt, fassen wir mal zusammen, Herz- und Schlaganfall, diese Pandemie, die jährlich 15 Millionen Menschen betrifft, ließe sich verhindern durch entsprechende Aufklärung und Lebensverhaltungsveränderungen.
Ja, gut. Es wurde eine große Anstrengung gemacht in Deutschland, um die Hypertonie früher zu erfassen und früher medikamentös zu behandeln. Und das hat überhaupt nichts gebracht, weil die Ursache, es geht nicht die Ursache
klar,
an.
Natürlich. Also schauen wir mal, ob wir die nächste Pandemie verhindern könnten jährlich. Was meint ihr? Was schätzt wahrscheinlich, es kommt Krebs? Es ist nicht Krebs, noch immer nicht. 12 Millionen Menschen sterben jährlich durch Luftschadstoffe.
Ja.
Hopsla.
Na klar. Mhm.
Aber das sind einfach auch Zahlen, wo wir eigentlich auch nicht hilflos ausgesetzt wären, oder?
Nee, erstmal haben wir es ja auch vielleicht ein bisschen in unserer Hand, mehr für unsere Umweltbelastungen zu sorgen. Wir Menschen, ich spreche jetzt in einer großen Population Mensch, und wir sind ja nicht mal ärztlich oder medizinisch bemüht, diese Dinge irgendwo in einen Konsens zu setzen. Mhm. Also wir sind weder die, die diagnostisch schauen, wie hoch sind Belastungen der Luft, beziehungsweise wir, es sind heute müssen das doch Standarduntersuchungen im Rahmen der Prävention sein. Mhm. Wie hoch ist die Schadstoffbelastung von Menschen? Und in einem Zeitalter, wo wir sehen, dass die hochtoxischen Umweltbelastungen gerade in der Luft so dramatisch sind, passiert medizinisch eigentlich überhaupt nichts.
Also wenn ich mir überlege, auch in dieser Lockdown-Geschichte waren ja auch nicht mehr so viele Flugzeuge unterwegs.
Natürlich.
Die Luft wurde besser. Müsste statistisch gesehen her vielleicht auch diese ganze Luftschadstoffbelastungen besser geworden sein? Und das müsste man ja dann auch ausgedruckt in nackten Zahlen sehen. Und dann wäre das eigentlich ein sehr wertvoller Beitrag an eine Pandemie, die echt tragisch ist. Ich wusste das nämlich auch nicht, dass das so schlimm ist.
Ja.
Gehen wir zum Krebs rüber. Das ist tatsächlich der mit 10 Millionen Toten pro Jahr. Aber noch schlimmer, 20 Millionen Neuerkrankungen pro Jahr.
Ja.
Also das ist schon eigentlich eine Seuche. Ja? Und das greift um sich. Also die 20 Millionen, das geht ja dann weiter. Das ist ja eine Schere, wo immer größer und größer wird. Ja, können wir da was tun eigentlich, dass diese Zahlen runtergingen?
Wir können natürlich das, was politisch verankert ist, ist sehr schwer zu beeinflussen. Mhm. Die falschen, viel zu hohen Grenzwerte für die Toxine, für die Schadstoffe, oder gewisse Toxine, die wir gar nicht beeinflussen können, weil sie von den Vulkanen kommen, aber auch eben die Stoffe, welche aus den Abgasen kommen, die Krebs machen, die sind sehr schwer zu beeinflussen. Aber was man eben beeinflussen kann und das eine Riesenwirkung hat, auch gegen das andere, ist eben diese allgemein verbreitete massive Fehlernährung, mit Zucker, mit Fett, mit tierischen Produkten, mit Fleisch, mit Käse und mit industriell verkünstelten Nahrungsmitteln, Kaffee und Alkohol.
Also da sind wir schon wieder im gleichen Thema drin. Wir könnten eigentlich schon zwei Pandemien deutlich reduzieren, wenn wir hier mal den Hebel bei der Ernährung ansetzen würden.
Ja.
Und das wären ja extreme Zahlen, die weltweit eigentlich eine riesen positive Veränderung in Gang bringen würde.
Ja.
Und ich glaube, die nächste größte, große Pandemie, was meint ihr, was kommt? Ganz knapp unter Krebs? Bluthochdruck. 9 Millionen Menschen sterben jährlich an Bluthochdruck.
Ja.
Und da sind wir auch wieder im Zusammenhang mit der Ernährung.
Ja. Also wir haben das Phänomen, dass in Deutschland jetzt mehr als jeder Zweite ab über 19 Jahre hat Bluthochdruck und nimmt Medikamente. Das heißt, der Nicht-Hypertoniker ist nicht mehr der normale Mensch.
Jetzt die nächste Zahl, das ist eine aus der Gegenwart, die da steht. 4,5 Millionen Menschen sind an Corona verstorben, steht hier in Wikipedia drin. Das ist jetzt eine einmalige Phase gewesen, können wir jetzt einfach mal hoffen, dass die Sache dann auch erledigt ist. Aber die anderen, wo wir bisher hatten, in unserer Auflistung, die sind eigentlich Zahlen, die jedes Jahr immer und immer wieder kommen, wo wir eigentlich gar nichts tun.
Ja.
Und das möchte ich eigentlich hier wirklich mal betonen, es ist echt traurig.
Wir müssen oder dürfen sagen, dass wir beide sehr viel tun dagegen. Und mehr ist nicht möglich für uns.
Ja,
das stimmt, ja.
Aber ich denke, das, was wir im Moment dermaßen, also hochspielen, überbewerten, wir wissen nicht, was mit 4,5 Millionen ist.
Ja.
Es gibt da keine Eindeutigkeit. In der Zeit Corona sind diese Zahlen, aber ob, das ist noch nicht belegt.
Natürlich, das haben wir sehr.
Aber bei den Tumorerkrankungen ist es eine immer noch von Jahr zu Jahr steigende Tendenz. Eine Erkrankung, die, ich nenne sie einfach Erkrankung, die ja bis noch vor, was weiß ich, 100 Jahren geglaubt wurde, es ist ein Mutationsproblem, es ist ein genetisches Problem, es ist ein Zellkernproblem. Und das ist alles seit Jahrzehnten vom Tisch. Wir wissen, was ein Tumor braucht zur Entstehung. Wir wissen, wie die Tumorbiologie einer Tumorzelle aussieht. Wir wissen, was es auch braucht, dass von einer gesunden Zelle eine Tumorzelle wird. Wir wissen auch um klinische Untersuchungen in Patienten viel, viel, viel früher abzuholen, um eine Tendenz zur Tumorerkrankung festzustellen. Und es ist unglaublich, dass wir seit mehr als Warburg in den 30er Jahren, wir haben jetzt 2021, 90 Jahren nichts anderes tun. Als immer wieder das Gleiche. Aber wenn wir immer wieder das Gleiche tun, dann werden wir auch nichts anderes an Ergebnissen haben. Und ich hätte nur gerne für eine biologische Medizin ein Zehntel des Milliardenforschungsgeldes, dann würden wir heute schon durch unglaubliche Studien zeigen können, wie wir diesem Thema beiwohnen.
Könnten.
Genau. Und wir tun es immer noch, weil es ist von der ersten Stunde an schon so fremd und böse besetzt. Dabei tut die Natur gar nichts Böses, sondern es ist ein Problem, was eine schwere Mitochondriopathie verursacht. Und die Mitochondrien sind unsere Energiekraftwerke. Und das ist alles schon 1930 belegt durch Warburg. Dafür hat er den Nobelpreis bekommen.
Ja.
Hat uns erklärt, dass die Tumorzelle einen anderen Stoffwechsel hat, dass sie 18 Mal mehr Zucker metabolisiert. Und mach doch einfach nur die Augen auf und schau in die Krankenhäuser, was die Patienten zu essen bekommen, wie das aber auch in einer unglaublichen, arroganten Art und Weise nicht respektiert wird.
Aber was mich auch ein bisschen ärgert, ist, wenn ich diese Zahlen sehe, die einen sterben, weil sie nichts zu essen kriegen und die anderen sterben, weil sie zu viel und das Falsche zu essen kriegen, oder?
Natürlich.
Das ist eben diese Seiten des Spiegels, die ich meinte.
Ja. Und generell, diese Zahlen machen mir doch irgendwo auch ein bisschen einen dicken Hals, wenn ich mir das schon anschaue. Wir ignorieren völlig, dass so viele Menschen an Fehlernährung sterben.
Natürlich. Das sind die Zeichen einer schwer kranken Gesellschaft.
Genau.
meine, über Corona wissen wir jetzt alles. Die Regierung hat uns genügend gesagt, wie dramatisch und gefährlich und alles ist. Aber diese anderen sind ja auch real und gefährlich. Warum gibt es hier keine Aufklärungskampagnen und Reaktionen und Maßnahmen, die diese großen Zahlen verhindern würden? Ja. Weltweit.
Du sagst eigentlich richtig, warum gibt es keine Aufklärung? Nämlich auch wenn wir die 10 Milliarden nicht bekommen, ein Zehntel nicht bekommen. Es gibt so viele klare Studien und Beweise, was gegen Krebs wirkt, von der Ernährung her, wenn man das bekannt machen würde und die Ärzte das wüssten und den Patienten beibringen würden, dann würde das Problem behoben werden.
Ja, und ich glaube, wir müssen uns einfach mehr engagieren, um es zu verhindern, darin unsere Kraft investieren.
Und wir beide tun das.
Ja, natürlich. Wir denken weder an uns noch an das. Wir müssen einfach größer denken. Ja. Es ist ein endemisches Problem. Mhm. Und daran haben wir uns aber alle hineinmanövriert und einer Gesellschaft, die allein auf dieses Krankengut immer zurück, das ist ihre fundamentale, ihr fundamentales Wollen. Mhm. Es geht nicht darum, das zu klären. Es geht überhaupt nicht darum, etwas auf einen Gesundheitsweg zu bringen. Nimm mal schön deine Blutdrucktabletten und die brauchst du dein ganzes Leben, Patient. Und das ist eine Hilflosigkeit, die immer mehr Menschen unglaublich traurig macht. Wozu gehe ich denn einfach noch dahin? Ich hole mir einmal jeden Monat mein Rezept. Es gibt ja eh nichts anderes. Ja. Und ich bitte Sie, also einen Blutdruck wieder ins Gleichgewicht zu bringen und einen Patienten auf diesem Weg mitzunehmen, das ist ja nun auch überhaupt kein hoher fachlicher Anspruch, oder?
Es ist in 3 Wochen geschehen.
Ja. Es ist ja auch zurück.
Die Rohkostdiät bekommen, nach 3 Wochen ist der Blutdruck normal.
Ja, und es gibt auch ganz viele Formen, die vielleicht auch 3 Monate brauchen, aber es sind doch nicht unlösbare Probleme. Sie sind doch hausgemacht und wir medizinisch tragen da mit unsere Verantwortung. Hm. Und wir hatten ja jetzt in diesen letzten Tagen unglaublich viele interessante Gespräche in dieser Richtung, was die Medizin wirklich an Paradigmenwechsel einläuten sollte, weil es kommt noch eine viel größere Sackgasse, wenn wir uns nicht um diese Themen wirklich kümmern.
Mhm. Aber Max Planck sagte, das Paradigma kann erst wechseln, wenn die Generation gestorben ist.
Es ist wohl wahr. Es ist wohl wahr.
Ich komme zur nächsten großen Zahl, nämlich mit 3 Millionen Menschen, die jährlich sterben, ist es an Tuberkulose. Ist auch etwas, was wir hier in Europa ganz wenig hören. Also ich habe es selten irgendwo gehört, aber es ist eine dramatische Zahl. Mhm. Und ich nehme auch an, das werden wir Europäer wieder sehr stark ignorieren. Könnte man hier was tun, dass diese Pandemie, die jährlich 3 Millionen Menschen trifft, reduziert würde?
Also jede Pandemie ist ja entgegenzusetzen und man muss ja immer die Hintergründe erfragen. Mhm. Und jede auch bakterielle, jede virale Erkrankung ist doch nicht für jeden Menschen auch wirklich ein Problem. Da stecken dann interne Versorgungsmängel dahinter, Immunschwächen dahinter. Und das muss man regional aufarbeiten und schauen. Genauso jetzt, wo wir sagen, wo sind denn diese verstärkten Populationen und Inzidenzzahlen? Das können wir und wissen wir ja heute schon, welche Dinge auch dazu beitragen, dass eine Virusreaktivierung passiert.
Also wenn wir durch die Entwicklung der Pandemien geschichtlich durchschauen, dann ist interessant, dass eben ganz lange waren bakterielle Pandemien.
Klar.
Nicht wahr? Und dann hat das plötzlich gewechselt, da kamen die Viralen. Heute sind fast nur noch virale Pandemien. Und niemand weiß, woher neue Viren kommen. Da gibt es 3 Theorien und jede ist nicht plausibel.
Wobei die Ernährung jetzt nicht ein virales Problem ist oder die Ernährung zu viel und zu falsch oder überhaupt keine Ernährung.
Ja.
Das ist ja eigentlich die schlimmsten Pandemien, die wir haben.
Ja, ich wollte nur sagen, nicht wahr, wenn man das durchschaut, gibt es eigentlich einen ganz eigenartigen Genius. Es gibt eigentlich eine Lebensordnung, Fehler der Lebensordnung der Menschen, welche bewirkt, dass solche Dinge kommen wie Bakterien und Viren. Also dann kam in der Renaissance kam plötzlich eine neue Promiskuität und da kam die Syphilis auf. Im Barock hat das noch weiter geblüht und da kam die industrielle Revolution, Revolution und dann die Arbeiter in diesen Blöcken mit dieser schmutzigen Luft, da kam die Tuberkulose ganz stark hoch und da hat eben Schreber die Schrebergärten gemacht, damit die Leute an die frische Luft kommen und an die Sonne und das hat gewirkt und dann kam wieder eine neue Promiskuität in diesem im letzten Jahrhundert um die 80er Jahre und dann stand das AIDS und dann entstand die häufigen Zervixkarzinome der Frauen, weil eben die Papilloma eben sexuell übertragen wird und die jungen Frauen sich so anstecken. Und so geht das weiter. Und eigentlich, was man daraus lernen muss, ist Lebensordnung. Es gibt irgendwo ein ganz eigenartiges Prinzip, das solche Krankheiten schickt, um den Menschen zu lehren, dass sie anders leben müssen.
Aus einer Sackgasse rauszukommen.
Ja, man kann das nicht erklären, was das ist, dass plötzlich wieder ein Virus kommt, der etwas beseitigt, das falsch war. Aber das sollten wir beobachten.
Ja, du hast vorhin noch erwähnt, AIDS, das kommt, also vorher kommt noch Hepatitis B.
Ja.
Auch da jährlich 2,5 Millionen Menschen davon betroffen, ja, mit dem Tod. HIV, AIDS und Malaria auf gleicher Ebene mit 2 Millionen.
Ja.
Die saisonale Grippe 1 Million. Und da geht's dann runter zu den Verkehrsunfällen schon mit 600.000. Also wenn man diese ganzen bösen Zahlen so anschaut, in Relation zu beziehen, muss man ja eigentlich sagen, die größten Zahlen ließe sich behindern, wenn wir es nur wollen.
Ja,
klar.
Aber es will niemand, oder?
Doch,
im Moment.
Nicht beide wollen.
Ja, das ist außer Frage. Ich stelle die Frage immer auf die ganze Welt bezogen, weil das sind ja Zahlen der Welt.
Ja.
Und nicht aus deiner Klinik oder aus eurer Klinik, oder? Bei euch landen ja eh letztendlich die Menschen, die betroffen sind, die einen Weg zur Heilung suchen. Ja. Aber meine Frage ist, wir müssten ja vorbeugende Maßnahmen ergreifen, damit eben die Menschen an Hunger nicht sterben oder an falscher Ernährung nicht sterben. Also hier bräuchte es einen Paradigmawechsel, um die schlimmsten Pandemien aller Zeiten in den Griff zu kriegen.
Ja.
Und wir könnten das.
Und dann werden wir nicht mehr, jedenfalls ich, nicht mehr leben. Das geht zu langsam, die Paradigmenwechsel.
Leider. Manchmal wird der Mensch aber auch durch die Krankheit bewusster. Wenn eine Gesellschaft nicht dafür sorgt, ihn zu diesem, das ist ja schwer, auch da draußen im Leben vielleicht dem einen oder anderen zu widersagen, das Leben hält alles auch bereit. Das erfordert Bewusstsein, das erfordert Wissen. Und ich glaube, dass wir über solche Zahlen und über solche wirkliche Paradigmen, über solche auch Hilflosigkeit, wir haben ja heute bei 70% aller Krankheiten, sagen wir chronisch, die dann in diese Dinge auch enden. Was denkst du, was wir an Tausenden von Fuß- und Beinamputationen haben durch Diabetes? Wer braucht denn das? Warum nehmen wir den Patienten da auch medizinisch nicht verantwortungsvoller mit? Und das ist wirklich eine unglaubliche Sackgasse, die uns allen auch Angst macht, weil sie ist ja auch ganz sicher irgendwann gar nicht mehr bezahlbar. Und das muss mehr in die auch Eigenverantwortung gehen, aber Krankheit hat genauso seine Ursachen wie alles andere im Leben auch. Aber wir kümmern uns nicht und wir klären nicht genug auf, weil wir haben ja für alles das Zaubermittel bereit und wir haben Menschen auch so erzogen, dass das eine absolute Normalität ist, dass man einen Blutdruck so behandelt und zu behandeln hat, dass man eine Herzerkrankung so behandelt und zu behandeln hat.
Aber es ist alles nur auf der Wirkungsebene und nie auf der
Natürlich
Ursache.
Natürlich, auf der Spitze des Eisberges. Und daran krankt die Medizin. Und ich glaube, dieses Hungerproblem ist tausendmal schlimmer als ein Mensch, der einen Diabetes und einen Infarkt und der hat, das ist nicht Schuldzuweisung, aber das sind seine Lebensthemen. Du kannst sie nicht einfach aus dem Nichts bekommen. Das ist dein Stress, das ist dein. Aber der Hunger, der sollte uns alle wachrütteln.
Ich denke, die ganze Morbidität eben der reichen Gesellschaften ist das Hauptproblem, die Hauptursache, weil kranke Menschen machen nur Dummheiten.
Das war ein schöner Titel, das haben wir auch mal eine Sendung darüber gemacht. Danke ganz herzlich für dieses Gespräch. Die Sendezeit ist leider schon durch, aber ich möchte noch zusammenfassen. Wir Menschen lernen aus Leid. Und genau das möchte ich gerne mit dieser Sendung ein bisschen anstoßen, zu verhindern, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bitte achten Sie auch auf Ihre Ernährung. Wir haben gehört, keine Ernährung ist dramatisch und die schlechte Ernährung ist auch dramatisch. Und das sind die größten Pandemien, die wir haben und die sind nicht irgendwann oder irgendwo gewesen oder irgendwann in ferner Zukunft. Nein, sie sind real und sie betreffen uns jedes Jahr.
Alexander?
Ja, gerne.
Laozi hat einen schönen Satz gesagt, du bist verantwortlich für das, was du tust. Aber auch für alles, was du nicht tust. Und ich glaube, da sollte jeder in sich gehen und rechtzeitiger spüren und zugucken. Und wie viele Menschen haben gar kein Körpergefühl mehr und rechtzeitig die Reißleine ziehen, als bis man endlich irgendwo wieder vor einem neuen großen Problem steht.
Aber das müssen wir den Patienten lehren.
Na klar, ja, dafür sind wir ja da.
Sonst werden sie es nie tun. Ja,
und darum bist du heute im Fernsehen, um das eigentlich einem größeren Publikum, wo gesund ist, noch zu vermitteln.
Ja.
Herzlichen Dank euch beiden und Ihnen auch. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.